Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts In der Spur. Ein Podcast von Lastauto Omnibus, powered by SAF Holland. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, einen Praktiker, einen Philosophen, einen Fußballfan, einen Unternehmer erster Güte. Ich begrüße Dr. Michael Lege, den Doktor lasse ich dir einmal hier in der Begrüßung. Ansonsten gehe ich auf Micha, so wie wir uns lange halt duzen. Und ich freue mich, dass du da bist, Micha. Grüß dich.
Ja, lieber Olli, herzlichen Dank für die tolle Begrüßung. Ja, also du hast natürlich die Ansprüche relativ hoch gehangen. Ja, ich bin ein ganz einfacher Spediteur und Logistiker aus Geislingen-Steige. Ja, und freue mich halt, dass wir beieinander sind, uns mal wieder sehen und hören. Ja, bin gespannt auf deine Fragen.
Sehr schön. Ich freue mich wirklich aufs Gespräch und du bist natürlich ein ganz bescheidener Unternehmer. Ich kenne dich aber nicht nur bescheiden, sondern natürlich auch sehr erfolgreich, immer innovativ, immer mit ganz hohen Qualitätsansprüchen. Da muss ich aber doch fragen, wieso bist du dann VfB-Fan?
Ja, das ist einfach eine Jugendsünde, ja, sozusagen. Irgendwann mal hat man sich halt als kleiner Bub von Fußballverein entschieden. Und da waren die tatsächlich noch deutlich besser als heute. Ich erinnere mich an das erste Spiel, das ich so wahrgenommen habe. VfB ist gerade mit dem Sundermann aufgestiegen in die Bundesliga. Und das erste Spiel gegen Bayern München ging dann 3-3 aus. Ja, es war schon sensationell. Hansi Müller hat dort reüssiert, war also eine tolle Geschichte. Ja, und ich bin Schwabe und Schwaben sind sehr treu. Und deswegen habe ich da meine Meinung einfach nicht mehr geändert. Ja, es wäre ein leichtes gewesen, ja, jetzt zu sagen, ich gehe jetzt Richtung Schwarz-Gelb oder Richtung Rot natürlich, aber das kann man einfach nicht. Also wenn man einmal VfB-Fan ist, dann ist man es ein Leben lang, aber es ist schon eine harte Prüfung, da hast du vollkommen recht.
Ich drücke dem Verein auf jeden Fall die Daumen. Ich möchte gerne weiter in einer Erstligastadt in Stuttgart leben, aber das wird noch ein hartes Stück Arbeit für den Rest der Saison.
So sieht aus.
Genug geplaudert über Fußball. Micha, du weißt, in diesem Podcast sprechen wir über die vier Megatrends, die uns letztendlich alle interessieren, die uns alle begleiten und wo wir auch heute natürlich alle schon gefordert sind, uns drauf einzustellen. Aber vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, für die euch vielleicht nicht so gut kennen, Micha, erklär uns in kurzen Sätzen, Wiedmann und Winz, wo kommt ihr her, was macht euch so besonders?
Ja, wir sind das klassische baden-württembergische Familienunternehmen. Wiedmann Winz ist 1941 von Hugo Wiedmann gegründet worden in Bad Überkingen als reines Fuhrunternehmen. Er musste dann leider mit seinem ersten LKW in den Krieg ziehen und 1945 ging es dann weiter. Eigentlich so, wie es bei vielen weiterging, der hat sich vom Schrottplatz einen alten Holzgaser-LKW geholt und mit dem dann Verkehre in ganz Deutschland durchgeführt. Mhm. Ja, und das Ganze hat sich dann immer weiter entwickelt und wir haben dann schon eine gewisse Kompetenz so im Bereich Getränketransport entwickelt. Stahl hat man auch sehr viel transportiert und als ich dann 98 dazugekommen bin, ist natürlich Logistik immer mehr in den Vordergrund gerückt und meine erste Tat war eigentlich, dass man 98 dann eine Lagerhalle angemietet hat, um überhaupt mal ein Angebot zu schaffen. Mhm. Und das Ganze hat sich dann weiterentwickelt. Wir haben halt viele gute Logistikprojekte, insbesondere aus dem Bereich Consumer oder Automotive. Mhm. Und die Logistik macht etwa 45% von unserem Umsatz aus.
Oh, das ist
der andere Bereich, neben der Kontraktlogistik, das ist der Bereich europäischer Landverkehr, wo wir auch jeden Tag mit 200 LKWs auf den Straßen Europas unterwegs sind. Das macht nach wie vor sehr viel Spaß und auch das Geschäft wollen wir eigentlich weiter ausbauen. Wunderbar. Aktuell haben wir etwa 400 Mitarbeiter und nicht nur 200 LKWs auf der Straße, sondern auch etwa 140 Stapler im Betrieb auf etwa 70.000 Quadratmeter Lagerfläche. Ja, und ich bin jetzt die dritte Generation und die vierte ist den Stadtlöchern und ich glaube, wir haben ganz gute Voraussetzungen geschaffen, um auch in Zukunft etwas mitzumischen.
Perfekt, perfekt. Und da habt ihr natürlich eine super Mischung im Laden, immer noch den Fuhrpark, europäischer Landverkehr, Logistik dazu. Ich glaube, da seid ihr ganz gut aufgestellt und wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum dich der VSL zum Präsidenten gewählt hat letztes Jahr, oder? Solche Leute kann man brauchen dort.
Naja, vielleicht haben die anderen auch noch mehr zu tun. Ja, haben keine Zeit gehabt. Ich weiß es nicht. Aber ja, in der Tat, das ist natürlich ein Amt, das ich da übernommen habe, das schon noch mal einiges an Arbeit mitbringt. Ich habe mir das auch wirklich gut überlegt. Auf der anderen Seite, ich bin schon viele Jahre im Vorstand mit dabei, auch beim DSLV, und ich wusste so etwa, was auf mich zukommt. Aber so genau weiß man es halt immer erst, wenn man tatsächlich dabei ist. Davor heißt es dann immer, naja, das sind jetzt 2 Sitzungen im Jahr mehr. Mit Verlaub, es ist halt deutlich mehr geworden. Mhm. Aber ich muss auch sagen, es macht Spaß. Es ist eine spannende Aufgabe. Der VSL ist ein guter Verband mit einer soliden Basis. Wir haben eine tolle neue Geschäftsstelle. Wir haben wirklich super Mitarbeiter auch in Stuttgart, sodass ich mich eigentlich ums Administrative nicht so sehr kümmern muss. Und mir ist es einfach wichtig, dass wir uns für bessere politische Rahmenbedingungen für unsere Mitgliedsunternehmen einsetzen. Und wir müssen es selbst helfen, weil sonst hilft uns in der Tat niemand. Ja. Und eine Motivation für mich, dort anzufangen, war einfach auch, dass es eine Umbruchzeit ist. Ja, ich möchte jetzt nicht das Wort Zeitenwende benutzen, aber wir sind schon in der Branche in einem ganz gewaltigen Umbruch mit riesen Herausforderungen. Ein Punkt, auf den wir sicherlich noch zu sprechen kommen, ist der Fachkräftemangel. Dieses zentrale Problem müssen wir unbedingt anpacken. Dann der zweite Punkt, natürlich Infrastruktur. Wir wissen alle, unsere Autobahnbrücken sind in einem katastrophalen Zustand. 4000 Brücken müssen saniert werden. Ramede ist praktisch überall. Mhm. Aber auch Straßenbahnlinien, Schleusen, alles im Grunde genommen maroder Zustand. Da müssen wir dringend angreifen. Und dann natürlich das Megathema Antriebswende. Die muss einfach funktionieren, sonst sind unsere Betriebe in der Existenz bedroht, wird es aber auch gefährlich für unsere Wirtschaft. Und insofern, ja, spannende Themen, die ich gern anpacke, gemeinsam mit einem tollen Vorstand, mit einer tollen Geschäftsstelle. Und das muss man auch sagen, ich bin ja seit letztem Jahr auch im Präsidium des DSLV. Mhm. Und hier kann man wirklich einen tollen Doppelpass spielen und kann auch gemeinsam marschieren und viele Dinge gemeinsam entwickeln. Und ich glaube, wir haben da schon einiges durchgesetzt. Und es ist ja nicht unbedingt so, dass ich jetzt jeden Tag im Podcast bin oder dass ich jeden Tag ein Interview gebe oder eine Rede halte. Das wäre ja fast nicht zu ertragen oder es wäre wirklich dann vom Aufwand her zu viel, sondern viele Dinge spielen sich ja auch im sogenannten Hinterzimmer ab. Mhm. Wir hatten in den letzten Wochen und Monate unglaublich viele Gespräche, auch mit der Politik teilweise sehr hochrangige Gespräche. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich als Unternehmer, aber auch als Präsident von einem sehr angesehenen Verband da durchaus Gehör finde und Aufmerksamkeit finde. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir da das eine oder andere bewegen. Und insofern ziehe ich eine gute Bilanz und es macht Spaß. Ja, ich habe jetzt noch weniger Zeit, aber ich würde es wieder machen.
Wunderbar, wunderbar. Und genau deshalb bist du natürlich heute auch mein hochgeschätzter Gesprächspartner, weil du natürlich beide Sichtweisen, wie du gerade auch schon eindrucksvoll bewiesen hast, mit einbringen kannst. Das ganze Infrastrukturthema, wo man eben auch vielleicht vor 20, 30 Jahren schon andere Entscheidungen hätte treffen müssen, als man sie getroffen hat, um die Situation heute zu vermeiden. Und das führt mich zu den 4 Megatrends, die wir hier beleuchten wollen. Fangen wir mit der Elektrifizierung des Antriebsstrangs vielleicht an. Ihr habt einen großen Fuhrpark, hast du vorhin gesagt, europäischer Landverkehr, das sind logischerweise Verbrennermotoren aktuell. Wann werden denn das angetriebene LKW sein bei euch? Was glaubst du?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, die wir heute aus meiner Sicht gar nicht vernünftig abschätzen können. Manche Politiker meinen, da mehr zu wissen, aber ich glaube auch nicht, dass sie so genau wissen können zumindest. Ich war letztes Jahr auf der IAA Transportation in Hannover und war ehrlich gesagt schon erstaunt, dass man dort praktisch nur noch E-Lkw sieht und keinen einzigen Verbrenner. Und das hat im Grunde genommen mit meiner Realität und mit der Realität bei den meisten Kollegen oder eigentlich allen Kollegen gar nichts zu tun. Und man muss ganz klar sagen, wir sind noch weit davon entfernt, dass wir hier jetzt im großen Stil E-LKWs einkaufen. Mhm. Und wenn man sich mal anschaut, dass Daimler vielleicht in diesem Jahr 800 Fahrzeuge verkaufen wird und auch die anderen Hersteller verkaufen hier nur homöopathische Dosen und wahrscheinlich hochsubventioniert und für irgendwelche Show-Effekte überwiegend, ja, dann zeigt das ganz klar, dass Anspruch und Wirklichkeit bei der Antriebswende auseinanderfallen. Also ich war jüngst in Wort und bin zum ersten Mal in meinem Leben mit dem E-Aktros dann auch auf der Autobahn unterwegs gewesen. Es hat Spaß gemacht, das Ding ging wirklich ab wie eine Rakete. Mhm. Es funktioniert in der Praxis. Aber solange hier die Infrastruktur fehlt, sprich wir haben keine Netze, wir haben keine Ladeinfrastruktur, ja. Europaweit sieht es noch viel schlimmer aus wie in Deutschland, ja. Und es wird noch viele Jahre dauern, bis wir hier weiterkommen. So lange kann man einfach nicht sagen, der E-Lkw wird im großen Stil bei uns eingesetzt. Und ich spreche hier noch gar nicht von den Kosten, die auch enorm sind und die man auch umsetzen muss. Ja. Und wie gesagt, im Moment für uns neben den Kosten das größte Problem, ja, die Infrastruktur. Um es mal klar zu sagen, wir haben hier am Standort nicht die Möglichkeit, aktuell die Fahrzeuge zu laden, jedenfalls kurzfristig zu laden. Wir müssten ein 8 Kilometer langes Kabel durch die ganze Stadt Geislingen ziehen zu unserem Betriebshof, um das umzusetzen. Und wenn man weiß, wie lange es dauert, bis in Deutschland ein Kabel gezogen wird und wie lange es vor allem dauert, bis es genehmigt wird, ja, da kann man sich mal vorstellen, was das für eine Herkulesaufgabe ist. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Elektromobilität nicht kommen wird. Die wird sicherlich in Teilen kommen. Dort, wo man beispielsweise jetzt die Möglichkeit hat, die Fahrzeuge zu laden und die Fahrzeuge dann vielleicht auch in einem begrenzten Umkreis einsetzt, ja, da kann ich mir das schon gut vorstellen. Aber auf der Fläche, da wird es sicherlich noch eine ganze Weile dauern. Und insofern kann ich dir nur sagen, wir haben dieses Jahr etwa 20 Fahrzeuge geordert für uns. Das sind Dieselmotoren und ich sehe auch nicht, dass wir 2024 oder 2025 im großen Stil andere Fahrzeuge ordern.
Ja, klare Antwort, klare Antwort. 8 Kilometer Kabel. Habt ihr spaßeshalber schon mal gerechnet, was das kosten würde? Oder?
Also da gehen wir sicherlich in die Millionen, ja. Und das kommt ja noch on top. Also das bezahlt einem ja auch niemand. Und insofern glaube ich im Moment nicht dran, dass wir den Elektro-Lkw so schnell bekommen. Die Politik hat hier sehr, sehr ehrgeizige Ziele, ja auch aktuell wieder gesetzt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es am Schluss ausgeht wie bei der Atomkraft. Da sind wir auch ausgestiegen. Aus heutiger Sicht wären die meisten froh. Wir hätten noch Atomkraftwerke. Und beim Elektro-Lkw oder bei dem Ausstieg aus dem Verbrenner könnte es mal vielleicht genauso gehen. Und ich befürchte, dass dann vielleicht die Politik doch von der Realität eingeholt wird und man sich nach anderen Alternativen umschauen muss. Und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Aber ich glaube nach wie vor fest dran, dass der Wasserstoffverbrenner eine gewisse Rolle spielen wird. Und ich glaube auch nach wie vor, dass man das Thema E-Fuels und HVO-Diesel nicht abschreiben sollte. Ja. Die Kommission hat zumindest mal das nicht vorgesehen jetzt in ihrem Vorschlag, aber das sind Dinge, die müssen jetzt einfach in der Diskussion vor dem Europäischen Parlament auch eine wichtige Rolle spielen. Und wir kämpfen dafür, dass man für die neuen Fahrzeuge, aber auch für die Millionen Bestandsfahrzeuge E-Fuels und HVO 100 ermöglicht. Und ich bin der festen Überzeugung, wir werden die Klimawende nicht schaffen, ohne dass wir diese Kraftstoffe mit berücksichtigen.
Ja, ja. Da sprichst du ein wahres Wort gelassen aus. Und ich finde, es kommt noch dazu, dass man natürlich auch in der breiten Öffentlichkeit aufklären müssen. Ne? Also es liegt nicht daran, dass wir nicht wollen als Branche, sondern es liegt ein Stück weit auch daran, dass die Voraussetzungen nicht da sind. Und da muss man einfach Ross und Reiter klar benennen und dann vor allen Dingen auch kurzfristig Alternativen zulassen. Weil sonst kommen wir auch kleine Schritte, Verbesserungsschritte sind gute Schritte, immer weit nach vorne zu schauen. Ja, natürlich, Wasserstoff wird ein großes Thema sein. Wir werden das sicherlich noch erleben, der Umbau der Industrie insgesamt von Öl auf Wasserstoff, aber in welchem Zeitrahmen und wie kommen wir dahin? Das ist halt jetzt die sehr, sehr spannende Frage. Absolut.
Ja, du sagst es vollkommen richtig. Also Wasserstoff wird kommen. Wir haben einen gewaltigen Bedarf und es gibt ja schon interessante Projekte. ThyssenKrupp beispielsweise baut für 1 Milliarde Euro den größten Elektrolyseur der Welt in der saudischen Wüste. Und weitere Projekte sollen da folgen. Also es wird Wasserstoff auch zu guten oder zu günstigen Preisen der Zukunft geben, nur eben nicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und dann ist ja der Verkehr nicht die einzige Branche, die Wasserstoff braucht. Genau. Die Schwerindustrie beispielsweise hat ja auch einen enormen Bedarf. Das wird alles kommen. Nur, ich finde manchmal bei der Diskussion wäre mehr Gelassenheit angebracht. Man darf da einfach nicht so hysterisch rangehen, sondern muss mit kühlem Kopf überlegen, weil am Abend darf eins nicht passieren, dass wir dekarbonisiert sind und deindustrialisiert. Das wäre für uns alle eine Katastrophe. Und wenn wir so hektisch weiter agieren, dann habe ich schon ein Stück weit Sorge, dass wir auch in der weltweiten Wirtschaft da ein Stück weit durchgereicht werden. wir müssen das Thema auch international anpacken. Klimaschutz geht global oder gar nicht. Wir in Deutschland werden das Klima hier allein nicht retten.
Nicht retten können, auch Europa alleine wird es nicht können. Ja.
Und auch Europa wird es nicht machen. Wir brauchen diesen Klimaclub. Wir brauchen die Zusammenarbeit der größten Emittenten international. Natürlich sieht es gerade nicht so gut aus, ja, wenn man sich die Player anschaut, China, Russland, USA, die haben ja gerade alle miteinander andere Probleme. Aber das Klima werden wir nur global retten und man muss sich immer über eines bewusst sein. Jeder Liter Diesel, der nicht in Europa verbrennt wird, der wird ja trotzdem aus dem Boden geholt und der wird dann in Afrika, im Yangtze-Delta, in Vietnam oder sonst wo verbrennt. Womöglich dann auch mit alten Motoren, mit Motoren mit hohen Emissionen. Also im Grunde genommen, das bringt ja fürs Klima gar nichts. Wir müssen.
Wenn du die globale Brille so aufsetzt, auf jeden Fall, natürlich, klar, sicher. Ja.
Klar,
absolut.
Natürlich, wir können hier eine gewisse Vorreiterrolle eingehen und das sind ja auch Chancen, ja, dass wir Technik entwickeln für klimafreundliche Technologien. Aber Alleingänge und kurzfristige Alleingänge, die am Schluss die gesamte Industrie gefährden, also davor kann ich nur warnen.
Sehr spannendes Statement. Sehr spannendes Statement. Muss man wirklich drüber nachdenken, wie man das auch in so einer globalen Sicht wirklich anpacken kann. Es wird halt dadurch nicht einfacher zu handeln und ich glaube, das ist das Thema im Moment, wo natürlich viele davor stehen und sagen, wie packen wir es an, wie machen wir den ersten Schritt. Das führt mich zu meinem nächsten Thema, den ersten Schritt. Digitalisierung. Ihr habt schon vor sehr, sehr, sehr langer Zeit aufs Thema Telematik gesetzt. Also Anfang der 2000er, wenn ich es richtig weiß. Also wirklich kurz nachdem du eingestiegen bist. Nimm uns mal mit auf die Reise. Da haben doch die Kollegen wahrscheinlich auch gesagt, was macht er denn jetzt da, der junge Kerle?
Ja, also ich würde gern wieder von mich mit der Zeitmaschine zurückversetzen lassen und würde es gern wieder machen. Nee, Spaß beiseite, aber vor dir sitzt mittlerweile ein Telematik-Pionier, ja, ein fast schon Veteran, hätte ich gesagt, ja. als ich 98 hier angefangen habe, war es für mich im Grunde genommen wirklich ein Problem, dass unsere Fahrzeuge vom Hof gefahren sind und wir hatten keine richtige Kommunikationsmöglichkeit. Wir hatten keine Möglichkeit, hier auch technische Daten auszuwerten. Und ich habe einfach mal beim Daimler angerufen und habe mal gefragt, ob die da nicht eine Idee hätten, wie man uns da weiterhelfen kann. Und es war wirklich so, wenig später hat sich dann jemand gemeldet, ja, und hat sich als Verantwortlicher von Flipboard vorgestellt und hat uns eingeladen. Und dann bin ich mit meinem damaligen Fuhrparkleiter nach Stuttgart gefahren, unter Zürkheim, dort wo dieses Versuchsei ist, also wo die da immer im Kreis rumfahren,
ja,
mit ihren Fahrzeugen, standen mehrere Container und es war im Grunde genommen ja der Ursprung von Flipboard.
Ja.
Und da saßen dann ein paar technikverliebte Ingenieure und die haben uns das System vorgestellt und uns als ersten Pilotkunden gewonnen. Und es war eine spannende Zeit, weil die waren eigentlich total technikverliebt und haben unglaublich viele Zahlen produziert, so wie bei der Formel 1, die allesamt mit der Praxis nichts zu tun gehabt haben. Und es hat natürlich am Anfang auch noch etwas geholpert mit der Zahlenqualität. Und da haben wir unseren Beitrag geleistet und wir waren dann tatsächlich die ersten Anwender, zumindest mal in Deutschland, in Europa, wo Flipboard auf der Straße zum Einsatz gebracht haben. Und wir durften das dann damals auch, ich kann mich noch gut daran erinnern, in Wörth der internationalen Presse vorstellen als erster Anwender. Und das war dann der Anfang und wir arbeiten natürlich mit Flipboard bis zum heutigen Tag und nutzen das für unsere Fahrzeugkommunikation, aber natürlich auch für die technische Transparenz.
Ja. Und wenn du nochmal, wie gesagt, zurückguckst, hast jemanden angerufen, hast jemanden gefunden, ihr habt kollaboriert. Flipboard war im Prinzip damals auch, wenn auch im großen Konzern, aber hat ja agiert wie ein Startup eigentlich, ne? Mit ein paar Leuten, die das gegründet haben. Erinnert dich das ein bisschen an die Zeiten, die wir jetzt haben, an die Startups, die auch in der Logistik unterwegs sind oder vor allen Dingen die in der Logistik unterwegs sind?
Naja, also ich glaube, das kann man gar nicht ganz vergleichen. Also da haben wir ja heute nochmal eine ganz andere Aufbruchsstimmung. Das war eigentlich damals schon ein echtes Highlight, ja, und war spannend und also die Resonanz, die war auch riesengroß. Also ich erinnere mich dran, es gab mal eine Daimler-Kundenzeitung, ja, und da war dann der Titel Wiedmann und Winz sparen mit der Maus. Und wir waren da so begeistert damals, ja, dass die so großartig berichtet haben über unsere Telematikaktivitäten und dann haben dann die Zeitung gleich an unsere Kunden verschickt. Ja. Mhm. Und die Konsequenz war, dass wir dann viele Anrufe bekommen haben, ja, was haben wir davon?
Gell? Ja, ja.
Da haben wir dann natürlich keine Zeitungen mehr verschickt. Also das hat schon für gewisses Aufsehen gesorgt, nicht Spaß beiseite, aber was wir jetzt eigentlich in der Folge auch mit Digitalisierung und immer mehr auch künstlicher Intelligenz erleben, ja, das ist eigentlich schon nochmal ein ganz anderer Umbruch, das muss man ganz klar sagen. Und das kann man, glaube ich, nicht ganz mit dieser Zeit damals vergleichen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es schon so lange her ist.
Ja, ein Stück weit sicher, sicherlich. Was habt ihr aktuell für Digitalisierungsprojekte? Was sagst du, wo seid ihr im Moment beschäftigt oder was beschäftigt euch besonders aktuell?
Gut, ich denke mal, das Thema Telematik, das sind wir auf dem aktuellsten Stand. Und da geht es jetzt eben teilweise noch darum, dass man die Daten wirklich ins Controlling zieht, ja, dass man da ein bisschen noch verfeinert. Wir machen das da schon seit vielen Jahren. Aber ich denke mal, darüber hinaus sind es eigentlich jetzt andere Themen, die uns umtreiben. Wir haben aktuell ein elektronisches Archiv eingeführt. Mhm. In der Kontaktlogistik tauschen wir gerade unser Lagerverwaltungssystem aus. Mhm. Und wir wollen auch dieses Jahr nochmal ein digitales Vertragsmanagement einführen. Das sind die Dinge, die uns so umtreiben. Und aktuell, aber das hängt auch ein Stück weit davon ab, was der Kunde will, wollen wir auch das Thema Plattform und Vernetzung mit unseren Kunden ein Stück weit vorantreiben. Ja. Aber das ist in dem Ladungs- und Teilladungsbereich, in dem wir uns bewegen, nicht so stark gefragt, wie jetzt vielleicht im Cap-Bereich oder im Stückgutbereich.
Ja, ja, absolut.
In der Kontaktlogistik ist das anders, da muss man ganz klar sagen, da will der Kunde eine enge Vernetzung und wenn man dort nicht in der Lage ist, jetzt eine SAP-Standleitung herzustellen oder auf dem ERP-System von dem Kunden zu arbeiten, dann braucht man sich da gar nicht vorstellen. Und da ist es natürlich auch extrem wichtig, dass unsere IT-Abteilung einen guten Doppelpass spielt mit der IT-Abteilung des Kunden. Also das sind schon Dinge, die waren heute als selbstverständlich vorausgesetzt.
Ja, ja. Du hast deine eigene IT-Abteilung angesprochen. Wie groß, also ich will aufs Thema Fachkräftemangel natürlich hinaus, ne? Weil auf der einen Seite habt ihr ja ganz klassische Jobs, die besetzt werden müssen und Berufskraftfahrermangel, das weiß jeder mittlerweile, aber dass es natürlich weitergeht über ganz viele andere Berufsgruppen und dann natürlich auch, ich sag mal, diese Leute, die im Moment jeder sucht, weil jeder seine Digitalisierungsprojekte hat. Wie seid ihr da aufgestellt?
Naja, klar. Man muss schon sagen, dass das Thema Fachkräftemangel ein ganz zentrales Thema ist und eigentlich immer mehr auch meiner Arbeitszeit in Anspruch nimmt. Ich denke mal, es gelingt immer wieder, die Stellen zu besetzen, auch gut zu besetzen, mhm. wenn wir Auszubildende haben, wenn wir BA-Studenten haben, die fertig werden, wenn wir auch im Personalmarketing eine gewisse Professionalisierung betreiben, aber auch natürlich in unserer Personalabteilung. Da betreibt man mittlerweile insgesamt schon einen großen Aufwand. Ja. Mhm. Allein um Auszubildende zu bekommen, sind wir heute im Kino, wir sind bei Messen, wir machen hier Nachbarausbildung, ja. Wir haben Partnerschaften mit Schulen, Praktikas, Broschüren, also im Internet einen sehr großen Auftritt, mhm. was das mhm. anbelangt. Mhm. Das ist eigentlich schon wahnsinnig, das macht man gefühlt alles auch noch irgendwo nebenher, aber so ist es auch nicht. Man hat ja Leute, die einem helfen da mhm. dabei. Mhm. Aber da haben sich die Zeiten schon brutal geändert. Also als ich angefangen habe, da hatte man wirklich einen großen Stapel an guten Bewerbungen vor sich mhm. und man hat sich wirklich überlegt, Mensch, ist
den
es richtig,
oder den einen oder
anderen
den.
Abzusagen? Mhm. Also es war echt eine schwierige Entscheidung.
Ja.
Und ja, wir haben auch heute noch gute Bewerbungen, aber oft ist dann auch die Frage, aus wem von denen, die da sind, können wir noch was machen? Ja. Das ist schon eine spannende Frage und Aufgabe auch in Zukunft. Und es wird auch so schnell nicht besser werden. Das ist meine feste Überzeugung.
Ja, umso eher brauchen wir wahrscheinlich auch digitale Lösungen, um auch ja, von Standardaufgaben zu entlasten. Das führt mich zu meinem nächsten Trend, Automatisierung. Ein Thema, dem Fachkräftemangel zu begegnen, wäre natürlich unter anderem, wenn die Trucks autonom unterwegs wären. Dann bräuchten wir deutlich weniger Fahrer. Ja, ich muss schmunzeln, du musst auch schmunzeln, Micha. Nimm uns mit, wie sieht's in der Praxis aus?
Ich wurde 2015 von einem Freightliner Inspiration Truck, das war der erste auf der Straße zugelassene autonome LKW in den USA, durch die Wüste von Nevada gefahren. Und das war schon ein hochspannender Moment, als der Fahrer die Hände vom Lenkrad genommen hat, sich zu mir gedreht hat und das Ding ist dann um die Kurve gefahren. Mhm. Also das war wirklich ein erhebender Moment und war vollkommen neu in dem Moment. Und ich habe mir eigentlich gedacht, das geht viel schneller auch bei uns in Europa. Ja, aus heutiger Sicht muss man leider sagen, wird es wahrscheinlich noch einige Jahre dauern. Und ich sehe dann auch nicht den menschenleeren Truck, sondern ich sehe dann eher eine Entlastung für den Fahrer, vielleicht auch die Möglichkeit, dass der dort seine Pausen verbringt. Aber das wird vielleicht ähnlich sein wie beim Flugzeug. Es fliegt auch schon seit 50 Jahren im Autopilot, aber der Pilot ist immer noch an Bord. Würde man sich auch komisch vorkommen, wenn es anders wäre, ehrlich gesagt. Und ich denke mal, es wird beim LKW ähnlich laufen. Aber ich glaube nicht, dass es etwas ist, was uns morgen, übermorgen weiterhilft. Wir brauchen da neue Strategien, neue Wege, um eben Fahrer ins Cockpit zu bekommen.
Ja, das glaube ich auch. Wir müssen versuchen, den Job attraktiver zu machen, auch Karrierepfade vielleicht zu zeigen. Wir haben ja viele Themen, eine Ausbildung, die sehr teuer und sehr schwierig ist. Also, und natürlich, ich denke immer bei dem autonomen Fahren oder bei dem assistierten Fahren, wenn es uns vielleicht irgendwann gelingt, die Zeit, wo das Auto alleine fährt, zumindest teilweise auf die Lenkzeit anzurechnen, dass man vielleicht noch nach Hause kommt und nicht noch mal eine Nacht irgendwo auf dem Rasthof sein muss. Das würde vielleicht auch helfen, den Job ein Stück weit attraktiver zu machen.
Absolut. Also ich will es auch nicht für die Zukunft ausschließen. Mein Eindruck ist, dass die Entwicklungsabteilungen der großen OEMs momentan eher auf alternative Antriebe konzentriert sind. Alles können die auch nicht leisten. Ja, und es wird ja auch weiter geforscht und die Fahrzeuge sind ja auch unterwegs. Also wie gesagt, es wird kommen, aber es wird uns das Berufskraftfahrerproblem nicht kurzfristig lösen. Mhm. Und deswegen... Ich sage immer, Leute, lernt Berufskraftfahrer. Das ist ein sehr interessanter Beruf. Es ist ein Beruf mit Zukunft. Und wie du schon gesagt hast, der Fahrer hat auch in Zukunft die Möglichkeit, jedenfalls auch bei uns und aber auch bei anderen Kollegen, dass er halt über den Fahrerberuf hinaus sich weiterentwickelt. Beispielsweise in der Logistik, da haben wir also sehr prominente Beispiele, wo Fahrer heute beispielsweise auch Teamleiter sind oder Leiter sind von dem Logistikzentrum. Das ist ja alles möglich, ja, oder in der Fuhrparkleitung heute arbeiten. Absolut. Ja. Also es ist ein Beruf mit Zukunft, das braucht keiner denken, er lernt jetzt den Beruf und in 3 oder 4 Jahren wird er abgeschafft. Also im besten Fall wird ihm da ein Stück weit Arbeit abgenommen, aber er wird weiter an Bord sein und er wird weiter gebraucht werden.
Ja, absolut, absolut. Prima. So, Digitalisierung, Elektrifizierung, Automatisierung. Bleibt eigentlich nur noch als letzter Themenpunkt die große Klammer. Warum machen wir das alles? Es geht um Sustainability, es geht um Nachhaltigkeit. Wir sind ja immer wieder schon mal dran entlang gekommen heute in unserem Gespräch. Aber vielleicht noch mal ganz konkret nachgefragt. Jetzt bei dir, du hast gesagt, europäische Landverkehre, LKW. Habt ihr überhaupt die Möglichkeit, Verkehre zu verlagern auf CO2-ärmere Alternativen, auf die Bahn oder was auch immer? Oder was treibt euch sonst so um beim Thema Nachhaltigkeit? Ein Schwabe ist ja im Prinzip von Natur aus nachhaltig. Sustainability, Nachhaltigkeit heißt ja auch immer ein bisschen was sparen. Und das macht der Schwabe natürlich mit großer Wonne. Und von daher glaube ich, dass wir hier da durchaus Vorreiter sind. Oder siehst du es anders?
Naja, da höre ich ja schon eine gewisse Ironie raus, ja. Ich muss also schon sagen.
Nur ein bisschen.
Ja, sag mal, ich glaube, du kommst ja aus NRW.
Ja, genau.
Richtig weiß und seid mal froh, dass der Schwabe so nachhaltig und sparsam ist. Ja, deswegen können wir euch auch ständig mit dem Länderfinanzausgleich unterstützen da oben. Ja, sonst wären bei euch wahrscheinlich schon die Lichter ausgegangen. Ja, nee, Spaß natürlich.
Ich helfe seit 25 Jahren aus Stuttgart mit. Jawohl, ich zahle mit. Aber das stimmt.
Ja, das finde ich auch nur gerecht und anständig. Ja.
Absolut, ja, absolut.
Ich denke mal, nachhaltiges Wirtschaften ist extrem wichtig in allen Bereichen. Und du hast ja schon den Transport angesprochen. Wir kämpfen natürlich seit Jahren darum, dass wir den Spritverbrauch runterkriegen. Das hat natürlich eine Nachhaltigkeitskomponente. Unsere Fahrzeuge liegen heute bei 23, 24 Liter auf 100 Kilometer. Das ist natürlich sensationell gut. Als ich angefangen habe, waren wir bei 30 Liter.
Ja.
Wir sind auch bereit, das Thema Aerodynamik zu unterstützen. Mhm. Wir haben vor einigen Jahren mal einen Test gefahren, ja, mit einem aerodynamisch optimierten Auflieger. Mhm. Da haben wir noch mal 10% und mehr rausgeholt. Mhm. Das ist also spannend. Mhm. Höchste Zeit, dass man hier auch die Fahrzeuge entsprechend zulässt. Mhm. Und da verspreche ich mir auch was davon. Also man sieht beim aktuellen Truck, man hat wirklich noch nicht alle Register gezogen und beschäftigt sich jetzt schon mit dem Außenverbrennungsmotor. Mhm. Also da kann man einiges tun. Und wir versuchen natürlich in der Disposition auch unsere Kilometer zu optimieren, um einfach auch hier natürlich wirtschaftlich und nachhaltig zu produzieren und natürlich auch unsere Fahrzeuge auszulasten. Ja. Das ist übrigens auch ein Argument für den Lange-LKW, das darf man nicht vergessen.
Absolut.
Der Lange-LKW ist ein Öko-LKW, der im Grunde auch der Umwelt dient. Und insofern wäre es natürlich zu wünschen, dass der sich noch stärker durchsetzt auf unseren Straßen. Also wie gesagt, im Transport sind wir schon sehr lang nachhaltig unterwegs. Es wird leider Gottes von der Öffentlichkeit nicht immer so wahrgenommen. Aber wenn man heute mal den Spritverbrauch von einem SUV, und ich treibe hier ausdrücklich keine SUV-Beschimpfung, mhm. aber wenn man mal den Spritverbrauch von dem anguckt, wenn der flott unterwegs ist und es vergleicht mit dem 40-Tonnen-LKW, dann ist der 40-Tonnen-LKW sicherlich deutlich sparsamer Verhältnis. Und das muss man einfach mal sehen. Ja. Aber nachhaltiges Wirtschaften setzt sich bei uns natürlich fort, beispielsweise auch bei den Gebäuden. Wenn wir heute umbauen, wie wir es aktuell wieder tun, in einem Logistikzentrum, um einfach auch Raum für neue Büros und Mitarbeiter zu schaffen, dann setzen wir da nicht auf höchste Energieeffizienz. Mhm. Wenn wir eine Lagerhalle bauen, dann schauen wir, dass die natürlich eine PV-Anlage hat, um damit unsere Stapler zu betreiben, aber vielleicht auch in Zukunft um Wasserstoff herzustellen. Das ist auch eine spannende Geschichte, wo man einfach die Energie auch speichern kann und in Zeiten nutzen kann, wenn der Wind nicht bläst oder die Sonne nicht scheint. Ja. Also das Thema Nachhaltigkeit treibt uns eigentlich in allen Bereichen um und ich glaube, das sind wir auch der Umwelt schuldig und es ist eigentlich heutzutage auch eine Selbstverständlichkeit und alles andere würde auch von den Mitarbeitern und der Öffentlichkeit nicht akzeptiert.
Ja, da hast du recht. Da hast du sicher recht. Und auch das genau auch hier wieder, hier gibt's Dinge, die man schon heute tun kann und die in der Zukunft hoffentlich positive Auswirkungen für uns alle haben werden. Und darum geht's bei diesen Megatrends. Wir müssen heute die richtigen Entscheidungen treffen, damit wir morgen auch noch vernünftig leben können als Gesellschaft. Das ist klingt jetzt groß, aber am Ende ist es letztendlich genauso, ja. Und ich finde es immer wieder spannend. Habe ja jetzt schon einige Podcasts gemacht mit den unterschiedlichsten Gesprächspartnern. Jeder hat so ein bisschen natürlich seine eigene Sichtweise zu den einzelnen Punkten. Aber viele Themen kommen jetzt natürlich doch wieder. Dinge, die man leichter umsetzen kann, Dinge, die schwieriger umzusetzen sind, die länger brauchen. Und das müssen wir sicherlich auch gemeinsam dann in die Öffentlichkeit tragen, damit wir auch dort keine Erwartungen wecken, die wir nicht erfüllen können. Und auf der anderen Seite aber durchaus auch das, was wir heute schon erfüllen können als Branche, auch selbstbewusst nach außen tragen können.
Ja, und ich glaube, es gibt, wie du es richtig sagst, schon diese low-hanging fruits. Mhm. Die müssen wir wirklich nutzen. Und da muss ich nochmal auf das Thema von vorher zurückkommen. Mit HVO 100 können wir 90% CO2 einsparen. Ja, das ist eigentlich eine Sache, die wir sehr schnell umsetzen können, weil die Mengen an diesem Kraftstoff sind extrem skalierbar und hier würde man sehr schnell weiterkommen. Und das Ganze hängt nach wie vor bei der Bundesumweltministerin, die sich weigert, die Bundesemissionsschutzverordnung zu ändern. Ja.
Okay.
Da steht drin, dass man HVO 100 nach wie vor nicht als Reinkraftstoff verwenden darf. Sprich, also wir dürfen das nur beimischen bis zu 26%, aber wir dürfen es nicht zu 100% tanken. Mhm. Wie es übrigens im fast gesamten europäischen Ausland möglich ist. Ja. Und dort, wo jetzt unsere Kollegen auf Ausschreibungen stoßen aus der Industrie, wo gefordert wird, dass CO2 eingespart wird, ja, dann stoßen die auf einen außerdeutschen Wettbewerb, der tankt HVO 100, ja, kann brillieren mit 90% CO2-Einsparung und wir können es nicht. Ja. Und das sind einfach Dinge, wo für mich im Moment nicht nachvollziehbar sind. Und da kämpfen wir auch drum, gemeinsam mit dem DSLV, aber auch gemeinsam mit einigen VDA-Mitgliedern und anderen Verbänden, wie auch dem BGL, wir da endlich weiterkommen. Und es sind die einfachen Dinge. Genauso, wir haben über den Lange-LKW gesprochen. Und auch das ist ein Punkt, wo man einfach deutlich beim CO2-Ausstoß sparen kann. Und natürlich nützen wir auch die Bahn, wo es möglich ist. Aber ich denke, das wäre vielleicht auch eine eigene Sondersendung, die wir da machen könnten über das Thema.
Absolut, absolut.
Es funktioniert halt nicht immer hundertprozentig. Ja. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausdehnen, aber die Probleme sind hier bekannt. Und die Bahn liegt stabil unter 20% am modalen Mix. Und schon, wenn ich mir das Gütermengenwachstum anschaue, ja, dann wird sie auch Riesenprobleme haben, darüber hinaus Güter von der Straße abzuziehen. Im Moment haben wir eher eine andere Entwicklung, weil es halt nicht funktioniert. Mhm. Und ich bedauere das, wenn es möglich wäre, würden wir oder auch viele andere Kollegen gern mehr Güter mit der Bahn fahren, weil dann auch die Straßen einfach freier wären. Und freie Straßen, und da sind wir auch wieder beim Thema, heißt weniger Staus, weniger CO2-Ausstoß, und auch das wäre gut fürs Klima.
Absolut, absolut. Prima. Wir haben unsere halbe Stunde, glaube ich, ordentlich überschritten diesmal. Wir sind, glaube ich, bei knapp 40 Minuten gelandet. Aber es war sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank, lieber Micha, für deine Einsichten. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein wenig.
Ja, war ein schönes Gespräch, wie immer. Und du weißt, ich unterhalte mich gern mit dir, ja, wenn es nicht gerade um Schwaben und den VfB geht. Ja.
Aber ich quäle dich nicht weiter damit.
Ansonsten, ja, bist du ein sehr angenehmer Gesprächspartner und wie gesagt, toller Podcast, ja, tolles Produkt, und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, und ich freue mich auf unser weiteres Miteinander.
Wunderbar. Micha, ich sage vielen Dank, und an die Hörer, bleiben Sie in der Spur.
Das war In der Spur, der Podcast von Lastauto Omnibus, powered by SAF Holland. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.